verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 19.07. um 17 Uhr ist Werner Levin. Immer am dritten Mittwoch im Monat für Sie die Esperanto-Welle, zweite Ausgabe über NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff. Sie hören heute unsere zweite monatliche Sendung der Esperanto-Welle. In den vergangenen Tagen haben wir hier in Neubrandenburg ein Esperanto-Landestreffen gehabt und anlässlich dieses Treffens einige Jubiläen gefeiert und gedacht der Entwicklung unseres Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Ja, es ging um diese Jahre waren es 35 Jahre Esperanto-Verein, 35 Jahre Kontakt zu Koschalin, 50 Jahre Esperanto mit Werner Pfennig und so weiter und so weiter. Aber wir wollen heute mal kurz über die Entwicklung des Esperanto-Vereins Neubrandenburg sprechen. Wie hat das alles mal angefangen, sozusagen eine kurze Biografie? Werner, wie hat das eigentlich mal begonnen und wann soll das gewesen sein oder ist es gewesen?
Ja, wenn wir 35 Jahre Esperanto-Verein Neubrandenburg sagen, meinen wir damit die Gründung eines Vorstandes, der 1971 vonstatten ging. Wir hatten eine Mitgliederversammlung, eine Wahl, einen ersten Vorstand, der dann die Arbeit aufnahm. Und selbstverständlich ist das wie immer in der Welt, gibt es also Vorläufer.
Ja, die Wurzeln eigentlich dieser ganzen Bewegung, das war ja dann schon eine organisierte, sozusagen eine richtige Gründungsversammlung. Aber was ist vorher noch alles so gewesen?
Vorher, soweit wir wissen, und seitdem wir die Quellen ausgewertet haben, die uns zur Verfügung stehen, gab es 1956 im Kreis Anklam, also im damaligen Kreis Anklam, jetzt Vorpommern, einen Lehrer, Günther Anton, der an der Schule, also im Kreis Anklam, in Rupko, einzelne Kinder, einzelne Jugendliche angesprochen hat, ob sie für Esperanto Interesse haben. Und das war also sehr ungezwungen und individuell. Und unter diesen war auch ich. Ich wurde also 1956 zum ersten Mal mit dem Phänomen Esperanto bekannt. Ganz unkompliziert, nicht mit riesigen Argumentationen, sondern einfach mit damaligen kleinen Lehrbriefen, die mir gegeben worden sind. Und dann ging es gleich los mit der Grammatik. Aber es hat mich fasziniert, aus dem Grunde, wir waren ja einfache Leute vom Dorf. Ich hatte nur eine individuelle Beziehung einmal aufgenommen nach Belgien zu einem Flamen. Der schrieb also immer Niederländisch, also Flämisch. Und ich antwortete in Deutsch, das ging einwandfrei. Und da merkte also dieser besagte Lehrer Günther Anton, dass ich Interesse habe mit der Korrespondenz, mit der Beziehung ins Ausland und sprach mich 1956 ganz konkret an. Ich habe sofort zugesagt, man ist ja da noch offen für alle möglichen Dinge und habe sehr begeistert mich mit diesem Esperanto beschäftigt. Nebenbei gesagt, das war noch ein Reform-Esperanto, also ein Esperanto-Dialekt ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Und ein Jahr später, nachdem ich also schon einiges an Material hatte und auch schon korrespondierte unter Hilfe, haben wir ein Jahr später den ersten Kursus an dieser besagten Schule gehabt. Natürlich unter argwöhnischer Beobachtung des Direktors und insbesondere der Russischlehrerin. Und denn besonders begeistert waren wir ja mit dem Russisch nicht so um diese Zeit. Man muss wissen, die Hälfte der Klasse oder über die Hälfte waren Heimatvertriebene, waren Menschen, die also in dem Nachkrieg Probleme hatten mit der Roten Armee, wo Menschen umgekommen sind. Also der Krieg, den die Deutschen damals erst einmal exportiert haben, kam mit ganzer Wucht und Grausamkeit zurück. Also war die Begeisterung für Russisch sehr, sehr verhalten und auch bei mir. Und ich habe dann sogar mit der Lehrerin diskutiert, eine arme, beklagenswerte Frau, und habe sie gefragt, warum Russisch so kompliziert ist und dies und das. Denn es gäbe doch die Möglichkeit, Esperanto wäre viel besser, so ein Unsinn. Es tut mir heute unendlich leid. Es war aber so, ich habe es dann so gemacht und dadurch, nicht nur durch mich, die anderen Schüler haben ähnlich reagiert, kam Esperanto in Verruf und wir wurden relativ schnell, wurde das untersagt, da verboten, hört sich so administrativ an, aber es wurde dann untersagt, denn man muss wissen, dass Esperanto in der sowjetischen Besatzungszone nur seit 1945 bis 1949 nur so zugelassen war, bloß damals haben die Menschen andere Sorgen gehabt, aber auch in Mecklenburg und Vorpommern gab es Esperanto-Grippchen in diesen kurzen Nachkriegsjahren, dann 1949 war ein eindeutiges Verbot der sowjetischen Administration, die haben das also per Gesetzblatt verboten, das hat die DDR ab 1949 dann, die wurde dann im Oktober gegründet, begierig aufgenommen, denn man vergötterte die russische Sprache und alles, was aus der Sowjetunion kam. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das also individuell weitergemacht, ein Teil dieser Schüler, den der Lehrer, ein Deutsch- und Geschichtslehrer, uns vermittelt hat, wir haben da also ungezwungen auf Privatbasis das weiter praktiziert.
Und wann ist es denn nun wieder offiziell geworden?
Offiziell wurde es in der DDR durch einen Beschluss des ZK der SED, der, wie wir erst nach der Wende erfahren haben, sinngemäß so lautete, den alten Arbeiter-Esperantisten, die also von früher noch am Leben waren und noch da sind, diesen Alten wollte man im Kulturbund der DDR eine Heimstatt geben, wo sie über ihre alten Geschichten sich austauschen können und dass sie da eben noch einige Jahre als Esperanto-Freunde, die eben aus der Weimarer Zeit stammen, noch ein gewisses Zuhause haben. Diese alten Herrschaften haben natürlich in feuchten Kehricht sich um diesen Beschluss des ZK der SED gekümmert, sondern haben einfach angefangen, Esperanto zu organisieren.
Haben sie also wieder Clubs gegründet? Oder
haben sofort Clubs gegründet, sofort die Jugend wieder begeistert und sofort auch Erfolg gehabt, muss man dazu sagen. Es war also so, dass wir zur DDR-Zeit war es natürlich nicht so, dass die uns in Herrscharen alle zugelaufen sind, denn ich war ja schon so ein Esperanto-Freund. Aber trotzdem war es doch wesentlich leichter als heute, Menschen für Esperanto zu interessieren, für Esperanto zu begeistern und es diese Menschen am Esperanto weiterhin zu beteiligen durch aktive Mitarbeit.
Ja, hat es denn in unserer Region, außer in Anklam dann, ab 1965 war das ja ungefähr, sagtest du?
Ja, 66 rum.
Ja, noch andere Aktivitäten gegeben?
Gab es, soweit wir wissen, Aktivitäten nur wenige. Wir hatten ein alter Kämpfer, der durchweg, der war Direktor, er war Kommunist, war im Exil in Frankreich, wurde dann auch irgendwann geschnappt, wurde ins Gefängnis gesteckt. Dieser Ludwig Schödel, auch Autor des ersten Lehrbuches, der hat eine sogenannte Kartei erstellt von allen Bezirken der DDR, wo er irgendwo Esperanto-Freunde auffand, aus alten Zeitschriften zusammengesammelt. Diese Datei habe ich bekommen. Das waren etwa 35 Anschriften aus dem damaligen Bezirk Neubrandenburg. Und alle die habe ich angeschrieben und habe eigentlich nur negative Antworten bekommen. Nur in Neustrelitz, da habe ich einen alten Esperanto-Freund besucht, der hat mich dann aber recht abweisend behandelt. Er war einfach nicht bereit, innerhalb der DDR in einer Organisation mitzuwirken. Er war wahrscheinlich aus der bürgerlichen Esperanto-Bewegung und wollte nicht mit einem sozialistischen Verband wie dem Kulturbund in irgendeiner Beziehung sein. Aber das ist nicht so schlimm. Wir hatten ja freie Fahrt, haben also gewonnen, getrommelt. Und Aktivitäten gab es dann unter Günter Anton schon mit Prenzlau, das gehörte ja damals zum Bezirk Neubrandenburg. Und Günter Anton hat schon mit einem alten anderen Lehrer, einem Karl Moser, Verbindung gehabt. Hier die Freie Erde lesen hier, die Nordkorea wissen, dass ein Hubert Moser ist, ein Sohn von ihm, heute immer noch Artikel schreibt in der Zeitung, Leserbriefe, und sein Sohn, auch ein Moser, ist Bürgermeister zurzeit von Prenzlau. So, diese Familie war also aus dem Sudetenland vertrieben und haben, er war schon Esperanto-Freund vor dem Kriege.
Ja, du hattest ja auch schon erwähnt, dass es 1971 dann faktisch die Gründung gab des Clubs oder des Bezirksarbeitskreises, wie es damals hieß. Aber René winkt hier mit der CD, bevor wir weitermachen, glaube ich, mal eine kleine musikalische Pause, was?
Ja, von der CD Compil Volume 2, also Ausgabe 2 von Vinyl Cosmo. Der erste Titel Esperanto Bandoneo. Was Bandoneo ist, weiß der Fuchs. Das spielen wir jetzt erst.
Ja, Werner, wie ging es denn nun weiter, nachdem ihr hier noch zu zweit oder zu dritt oder auch schon zu viert wart in dem damaligen Bezirk Neubrandenburg?
Also zu zweit, zu dritt, zu viert, das waren die Kursusleiter, ja. die schon gewisse Gruppen hatten. Das war so, ich habe dann 1969 den Esperanto-Club Anklam übernommen und auch die Vorarbeiten durch Günter Anton. Und habe dann mit Herrn Moser aus Prenzlau und einem Herrn Horst Steinbrück aus Templin das verabredet und uns vereinbart, erstmal schriftlich, und dann haben wir uns einige Male getroffen in Prenzlau, dass wir wollen unbedingt einen Esperanto-Verein des Bezirkes Neubrandenburg gründen und haben dann, ich sag das mal so, die wichtigsten Dinge befummelt, die da draußen, wir brauchen einen Vorstand, wir brauchen ein Informationsplättchen, wir brauchen Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden. Und das haben wir beschlossen. Das heißt also, wir waren ja noch nicht, wir hatten noch kein Mandat. Wir waren einfach nur aktive Freunde. Also jetzt haben wir so uns dieses Konzept ausgedacht. Und ich wurde dann beauftragt, zum Zentralvorstand in Berlin Kontakt aufzunehmen und zum Bezirk des Kulturbundes. Und wie gesagt, getan, es gab da Probleme, will ich nicht weiter ausführen. Und das mündete dann in diese Veranstaltung, die wir als Geburtsstunde des Esperanto im Bezirk Neubrandenburg und Esperanto-Verein Neubrandenburg dann, das mündete dann dort. Und genauso wie wir uns das so alles beraten haben, ist es dann auch losgegangen. Wir hatten einen Vorstand, da waren alle aktiven Kursusleiter drin und wir waren so etwa 9 Personen aus dem Bezirk Neubrandenburg. Wir hatten ein Informationsplättchen und wir hatten beschlossen, wir machen auch eine Reihe von Veranstaltungen, die sich regelmäßig wiederholen. Wir nannten sie ganz nüchtern Bezirks-Esperanto-Treffen. Später dann noch eine zweite Sache, Wochenendseminar Esperanto. Später noch am Ende der 70er Jahre kam dazu das Esperanto-Zeltlager und in den weiteren Jahren entwickelte sich eine vollkommen selbstständige Esperanto-Jugendarbeit im Bezirk Neubrandenburg. Und damit waren wir so abgesättigt, was Veranstaltungen betrifft. Denn Esperanto-Freunde bleiben ja nicht vor Ort da. Das ist sozusagen unser Nest, aus dem wir dann die Küken brüten, die dann in die Welt gehen, wenn sie selbstständig sind. Sodass wir also dann sozusagen in den 70er Jahren, Mitte bis Ende der 70er Jahre, ein abgesättigtes Programm entwickelt hatten, aller möglichen Veranstaltungen. Ich vergaß noch zu erwähnen, es gab auch in jedem Jahr ein Treffen der Nordbezirke der DDR. Wir haben also schon in den 70er Jahren vorweggenommen die Zusammenfügung von Mecklenburg und Vorpommern, weil wir aus dem Gefühl heraus, aus der Geschichte heraus einfach wussten, dass wir zusammengehören. Und damit war also dieser Reigen, was Nordbrandenburg betrifft, abgeschlossen, was wir so veranstaltet haben. Und das war eine ganze Menge. In den jeweiligen Orten waren natürlich regelmäßige Kurse, richtig noch nach altdeutscher Art, mit Werbevortrag. 20 Mann haben sich angemeldet zum Kursus, jeden Dienstag in Nordbrandenburg. Von den 20 Anmeldungen kamen 15 und durchgehalten haben dann 6. Da waren wir ganz begeistert, dass also immer eine doch recht stattliche Anzahl von Menschen einen doch einfachen Esperanto-Kurs dann besucht haben. Ja, der Bezirksvorstand, der hat natürlich auch getagt. Wir haben ja dann vom Kulturbund größte Unterstützung bekommen. Das kann man ganz ehrlich sagen heute. Wir hatten ein Budget, das musste man natürlich untersetzen. Das musste also ein Jahr vorher etwa geplant werden und das haben wir dann auch gemacht und verteidigt werden. In der Regel wurden uns also diese Wünsche erfüllt und beispielsweise hatten wir dann sogar vom Bezirk Nordbrandenburg eine Lizenz für unser Informationsplättchen. Der Werner Levin war dann lange der Redakteur, hat dann alles zusammengestellt und der Bezirk hat auch dafür gesorgt, dass dieses Blatt regelmäßig erscheint. Denn wenn wir da mal getrödelt hatten, kriegte ich einen Anruf, euer Nummer 5 ist dran, terminlich, schreibt mal was. Und das war so, also der Bezirksvorstand hat in der Regel 4-mal im Jahr getagt zu verschiedenen einberufenen Tagesordnungen und in diesen Beratungen haben wir immer die jeweils nächste folgende Esperanto-Veranstaltung organisiert. Wir hatten ja schon an anderer Stelle hier im Radio erzählt, dass wir natürlich dann Auslandsbeziehungen aufgenommen haben. Die nächste war die nach Polen zum Bezirk Koszalin, zu den dortigen Esperanto-Freunden, aber auch in die CSSR, nach Jung-Bunzlau, Mlada Boleslav, nach Ungarn, Miskolc, da war der Werner Levin mal hin, dann nach Bulgarien, nach Razgrad und in die Sowjetunion zu dieser Republik, wie war Karelo-Finnische Republik, nach Petrozavodsk. Da waren auch Esperanto-Freunde, da haben wir uns leider nicht besuchen können. Das war zu teuer und auch zu kompliziert. Aber das waren sozusagen die Etappen, die dann so nach und nach sich aufgebaut haben. Denn wir wollten ja eine sehr stabile und breit gefächerte und hochinteressante Esperanto-Arbeit gestalten.
Ja, wie ist es denn? Hat es dann da schon in Brandenburg auch eine Gruppe gegeben oder wann ist die mal gegründet worden?
Die Esperanto-Gruppe in Brandenburg ist an Anfang der 70er Jahre gegründet worden, als wir 71, also vor 35 Jahren, das hier in Brandenburg vollzogen hatten, gab es nur Einzelinteressenten. Einer war hier aus der Blutbank und auch andere, aber die Esperanto-Gruppe, der Esperanto-Club in Brandenburg, wurde dann relativ 73/74 hat er sich dann etabliert. Das hing auch damit zusammen, dass der Vorsitzende dann von Anklam nach Nordbrandenburg verzog und aus diesem Grunde hatten wir dann hier auch in Nordbrandenburg, in der Stadt Nordbrandenburg oder im Kreise, dann unsere Esperanto-Organisation.
Ja, das war also waren die Anfänge, die Gründung einer ersten Gruppe. Wie ist es denn da mit der Zusammensetzung gegeben? Gab es da auch meinetwegen Ältere, gab es auch Jugendliche, gab es eine Jugendgruppe?
Es gab einen Durchschnitt der Bevölkerung. Wir hatten also das Problem in Nordbrandenburg, dass wir im Gegensatz zu unseren sächsischen Freunden oder thüringischen oder aus Anhalt oder aus Berlin, hatten wir keine vorlaufenden Esperanto-Organisationen aus der Weimarer Zeit beispielsweise, sondern wir haben bei Null angefangen. Ich sagte ja eingangs, dass wir zwar Einzelpersonen und bekannt waren, die auch alle angeschrieben haben, die aber dann zu alt waren oder sich zu alt fühlten oder aus welchen Gründen auch immer abgelehnt haben, mit uns in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten. Also waren wir ganz neu und haben also keine traditionelle Arbeit aufnehmen können, die eben von Hand in Hand geht. Und da gibt es jetzt von der Regie den Hinweis zu einer neuen Musik. Wir gehen dann gleich darauf ein.
Ah ja, wir machen Musik. Und zwar von der Gruppe Marsilia Sound System, den hübschen Titel Suno Breloi. Passt nicht zum Wetter. Die Sonnenstrahlen sind alle gegangen, aber das macht ja nichts.
Und liebe Hörer, wir haben hier die Esperanto-Welle Ondo Esperanto und wir sprechen über die Biografie des Esperanto-Vereins Neubrandenburg, der vor 35 Jahren gegründet wurde. Die Frage von Werner Levin an mich war, was habt ihr alles so getrieben? Und wir kommen jetzt dazu, dass also Mitte der 70er Jahre sich eine eigenständige Jugendgruppe gegründet hatte im Bezirk Neubrandenburg. Es gab da so richtige Jugendgruppen in Prenzlau, in Neubrandenburg und auch Einzelpersonen aus dem Bezirk, die aber sich dann gelöst haben von dem klassischen Esperanto-Verein. Das ist auch richtig so und das ist auch gewollt. Und die haben eine wirklich profilierte und wunderbare Jugendarbeit gemacht. Die haben ihre eigenen Treffen organisiert. Die wurden auch sehr nüchtern bezeichnet als Bezirks-Esperanto-Jugendtreffen. Dann haben sie auch noch nummeriert, das erste, zweite, dritte, zwölfte. Und dann haben sie oder kam auf die Idee, wir machen auch im Nordbezirk noch was. Wir haben also auch Jugendtreffen der Nordbezirke organisiert. Da war ich nie mit eingeladen. Man wollte damals ja nicht so eine alten Leute haben, die schon 30 sind. Und damit waren wir auch sehr froh. Die sind auch sehr ins Ausland gefahren. Es gab auch Liebe zwischen Esperanto-Freunden aus Neubrandenburg und Korschalin, dass sich also Jugendliche verliebt haben. Leider ist keine Ehe daraus hervorgegangen, wäre was Schönes gewesen.
Ich kann mich aber auch noch erinnern, meine Tochter hat mal an einer solcher Veranstaltung teilgenommen, das war eine Radfahrt bis zum Feldlager.
Ganz genau. Sie haben nachher, ich weiß nicht ganz genau wann, das lässt sich aber ermitteln, ließe sich ermitteln, sie haben dann jährlich eine Radtour gemacht, die dauerte 14 Tage, eine Woche lang durch die DDR. Sie haben sich also verabredet an einem bestimmten Punkt, sind dort mit den Rädern und ihren Zeltausrüstungen zusammengekommen, sind eine Woche quer durch die DDR geradelt, mal aus dem Süden, mal aus dem Osten, immer quer durch die DDR, eine Woche lang, und sind dann zum Beginn des, oder mitten im Seft dann angekommen und haben Seft noch miterlebt. Das war etwas ganz Tolles, und du sagtest, deine Uta war mit dabei und auch andere, das nannte sich Das Fieb, nach den Gründern, die haben ihre Vornamen aneinandergereiht, die Buchstaben. Und dieses Dersfieb ist bis zum Ende der DDR auch gelaufen, danach nicht mehr, leider. Und
ja, wir können hier auch nochmal ein paar Namen sagen. Vorsitzende des Jugendclubs waren hier Marion Stein, Fred Dreyer, Mike Jung, Jana Cetier, und dann brach das nachher langsam ab, ne?
Ja, ja, das brach langsam ab. Es gab auch noch andere, die dort gewirkt haben. Das waren so richtige kleine, verschworene Gemeinschaft. Fakt war, sie waren sehr begeistert und sehr aktiv in innerer und äußerer Richtung. Sie haben also ihre eigenen Kurse gemacht. Ja. Das war also ganz toll. Ich weiß von einem Jugendtreffen in der Nähe von Schwerin, da kamen 300 junge Esperanto-Freunde zusammen. Selbstverständlich hatte man, ich war ja der Bezirksvorsitzende, hat man mich nicht informiert, damit die Alten nicht sich einmischen. Und das war aber gut.
Ja. Und welche Veranstaltungen haben nun die Älteren in dieser Zeit so durchgeführt? Was haben die alles so unternommen?
Also die alten Leute des Esperanto von damals, das waren also die, die über 30 waren, haben diese klassischen Treffen gemacht, über die ich schon sprach. Also einmal im Jahr ein Bezirkstreffen, ein Wochenendseminar, ein Zeltlager. Da waren wir wieder vereint mit der Jugend im Zeltlager. Wir haben auch Werbeveranstaltungen gemacht. Wir haben uns beteiligt, der Kulturbund oder Kulturträger des Bezirkes Neubrandenburg haben alle Jahre eine Ausstellung gemacht. Da waren wir als Esperanto-Freunde immer mit dabei. Da waren die Briefmarkensammler, die Numismatiker und so weiter. Und wir sind dann mit unseren Büchern immer aufmarschiert, die wir hatten, und haben unsere Flugblätter verteilt. Wir waren auch, da gab es mal die Arbeiterfestspiele in Neubrandenburg. Auch da waren wir beteiligt, mit einem Stand und mit einem Informationstisch sozusagen. Und da haben wir stolz unsere Informationen weitergegeben. Es ist also auch ganz wichtig, dass man zu diesen zu den Veranstaltungen der Stadt, des Bezirkes oder heute der Stadt und des Landes sich beteiligt als Esperanto-Freunde, damit man nicht nur in einem eigenen Saft schmort.
Ja, damals gab es ja auch regelmäßige Kurse über die Volkshochschule. Ich habe nämlich, glaube ich, immer also angefangen bei Fred Dreyer. Bei Fred Waltin.
Bei Fred Waltin, ja. Das ging ja wirklich so. Wir fühlten uns etabliert in der DDR, in unserer Gesellschaft. Wir hatten unseren Sitz sozusagen im Haus des Kulturbundes an der Linde, heute ein Dornröschenschloss. Wir hatten dort unsere professionelle Unterstützung finanzieller Art. Wir hatten unser echtes Zuhause. Es gab dort Räume für 10 Personen und so einen Raum für 100. Also war der gesamte Bedarf, den wir hatten, war abgedeckt. Wir haben an Schulen Esperanto verbreitet. Es gab also im Bereich des Bezirkes Neubrandenburg auch Schulkurse und bei den Internaten. Und wie Werner Lawin sagte, wir waren auch tätig an den Volkshochschulen in Neubrandenburg, in Anklam, in Templin, in Prenzlau. Und ja, haben dort also richtig etabliert Esperanto-Unterricht gegeben.
Das war eine sehr aktive Zeit damals in der DDR, da ja dann auch, wie du schon sagtest, die Unterstützung des Kulturbundes da ja dazu kam. Wie war es denn eigentlich mit dem Zeltlager? Ich erwähnte ja zuerst, dass die Jugendgruppe auch mal in Richtung, wie hieß das noch, zu eurem Zeltlager gefahren ist.
Zum SEFT?
Zum SEFT, ja.
Ja. Ja, ich sagte, jedes Jahr haben sie dann dieses Death-Trip organisiert mit verschiedenen Etappen.
Ja, ich meine,
da war Mike Jung
ganz aktiv. Das Zeltlager, hatten wir das schon erwähnt?
Das SEFT, ja.
Ja, gut.
Ja, ja, natürlich. Das Zeltlager hat sich dann ja etabliert 1978. Und war in jedem Jahr etwa für 9 Tage, kamen Esperanto-Freunde ganz zwanglos zusammen. Und das hieß, unser Programm besteht darin, dass es kein Programm gibt. Aber selbstverständlich haben wir dort Esperanto fleißig praktiziert, fleißig Ausländer eingeladen, um auf unsere Kosten, dann haben uns die wieder im Ausland unterstützt, war also ein Geben und Nehmen. Es waren dort regelmäßig Freunde aus Bulgarien, aus Ungarn, aus Polen, aus der Sowjetunion, und wir hatten auch stille Freunde aus den nicht-sozialistischen Ländern. Das war nicht zulässig, aber da wir eine Kulturbund-Veranstaltung waren, hat dieser Zeltplatz, die Leitung des Zeltplatzes, keinen Anstoß genommen. Wir kriegten nur ab und zu mal Nachfragen, dürft ihr eigentlich Vorträge in einer fremden Sprache hier auf diesem Zeltplatz halten? Oder was hängt denn da für eine grüne Fahne? Das haben die Esperanto-Freunde natürlich dann erklärt, das ist unsere Esperanto-Fahne, die ist grün mit einem, eigentlich haben wir einen grünen Stern und der kam auf eine grüne Fahne, wäre aber nicht zu sehen, also braucht man eine weiße Fläche, da kommt dann der grüne Stern, das haben wir erzählt, das ist die Farbe der Hoffnung, alle 5 Kontinente, so viel Zacken hatte der Stern, das haben wir geduldig erklärt, warum ist keine DDR-Fahne dabei, nein, wir sind Esperanto-Freunde aus allen möglichen Ländern. Und wir sind nicht nur aus der DDR, also die da sind. Das war auch in der Tat so. Und wir hatten also auch Leute aus, also Besucher aus Frankreich, aus den USA und so weiter. Also es war ganz toll. Da haben wir nicht viel drüber erzählt und schon gar nicht geschrieben, damit man nicht auf uns aufmerksam wird. Die Regie sagt, es ist Musik dran.
Ja, jetzt Musik dran, und zwar immer noch von der CD, und zwar von der, ich weiß nicht, ob es ein Sänger ist oder eine Gruppe, Martin, der Titel Vivo Dura Sed Vimolas. Das Leben ist hart, aber du bist weiß.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle, eine Redaktionsgruppe des Esperanto Vereins Neubrandenburg. Wir sind dabei, etwas über die Biografie unseres Vereins zu erzählen und sind eigentlich jetzt bei der Gegenwart angekommen, nicht Werner?
Genau so ist das, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war ja so, wir haben ja nun sehr ausführlich über den Start erzählt und bis sich dann so alles entwickelt und profiliert hat. Und dann vergehen die Jahre, nicht? Das wissen die Hörer, wenn sie selber ein gewisses Alter erreicht haben, dass sich das dann alles so ein bisschen wiederholt. Man hat sich in eingefahrene Gleise begeben. So ging uns das auch so, und wir waren zufrieden und glücklich mit unseren Veranstaltungen und noch glücklicher mit den Menschen, die sich zu uns hielten und gerne zu uns gekommen sind. Denn wir waren ja nicht nur ein interessantes Hobby, sondern wir waren das Fenster zur Welt. Die Freunde, die sich mit Esperanto beschäftigt haben, waren automatisch eingebunden in eine Weltgemeinschaft, in eine Korrespondenzgemeinschaft, in eine Besuchsgemeinschaft der gegenseitigen Besuche. Wir durften zwar nicht in das westliche Ausland, aber es war nicht verboten, westliche Menschen zu uns einzuladen. Also es war eine ganz tolle Atmosphäre. Und ja, nun sind wir angelangt, dann gab es das Jahr 1989-90. Die DDR zerbrach an sich selbst und an ihren eigenen Problemen. Aber die Esperanto-Freunde sind übrig geblieben, haben nach einigen eigenen Schockerlebnissen sich dann wieder gefunden, nicht so stark und nicht so gut, wie sie vorher organisiert waren, aber es ging doch irgendwie weiter.
Und wie ist denn das nun mit den Esperanto-Freunden im West und Ost geworden? Haben die sich nun gütlich geeinigt, oder wie ist das so abgelaufen?
Ja, wir haben natürlich als DDR-Bewohner ja viele Dinge auch erlebt, die uns nicht so gefallen haben, dass wir faktisch annektiert wurden und man unsere Vergangenheit beseitigt hat sozusagen. Und jeder DDR-Bürger muss sich noch bis zum heutigen Tage ständig entschuldigen, dass er bei den jungen Pionieren war oder im FDGB war oder weiß ich was. Ist immer so ein komisches Verhältnis, das leider immer noch akut ist. Und die Ost- und West-Esperanto-Freunde hatten jeder ja seine straffe Organisation, die mit dem Ende der DDR ging unser Esperanto-Verband der DDR nicht auf. Das war eigenartig. Wir waren ja im Kulturbund organisiert. Der Kulturbund blieb auch nach dem Oktober, am 3. Oktober 1990 war ja die Vereinigung beider Staaten oder der Beitritt der DDR in die alte Bundesrepublik. Der Kulturbund aber blieb stehen als Organisation und es blieb stehen der Esperanto-Verband im Kulturbund. Die ließen dann DDR weg, wir nannten uns dann bloß noch Esperanto-Verband im Kulturbund, Schluss. Im Esperanto blieb das übrigens noch stehen, da nannten wir uns Gordorea, das hieß einfach Esperanto-Verband im Kulturbund der DDR. So, dann haben wir uns aber vereinigt, 1991, hat also ein Jahr lang gedauert, die Verhandlungen, ein sehr souveränes Auftreten der DDR-Esperanto-Freunde, wir waren ja noch in diesen 15 Bezirken organisiert, dann waren wir ab 1989 schon in DDR-Länder, war ja Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Anhalt. Also da gab es auch Landesverbände dann der DDR, Esperanto-Landesverbände und mit eigenen Vorständen, mit eigenen Informationsplätzen, wie es sich so gehört. Und so sind wir dann in die Verhandlungen getreten mit dem Westdeutschen Verband, dem damaligen Deutschen Esperanto-Bund und vereinbarten dann in aller Ruhe und an aller Vernunft und gleichberechtigt, in absoluter Gleichberechtigung, was bei anderen Organisationen nicht der Fall war. Die wurden entweder zerschlagen, an die Wand gedrückt, aufgelöst.
Oder aufgenommen in andere.
Oder aufgesogen. Die CDU hat ja schnell alle Blockparteien aufgesogen, einschließlich der Personen und einschließlich der vielen Häuser, die sie betrieben haben und so weiter. Das war also dieser Zustand bis 1991. Dann sind wir stolz nach München gegangen, in die bayerische Hauptstadt und haben dort zu Pfingsten 1991 dann die Vereinigung der beiden Esperanto-Verbände vollzogen. Das ging reibungslos. Der damalige Vorstand von 1991 bestand aus 6 Personen, 3 Ost- und 3 West-Esperanto-Freunde.
Waren denn da welche aus Mecklenburg-Vorpommern auch anwesend? Von unserem Verein, meine ich.
Aber selbstverständlich war sowohl unser Verein beteiligt, auch als dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben dort ja intensiv unsere Position vertreten. Denn wir wollten ja richtig aufgenommen werden mit allem, also kein Beitritt. Es war eine Vereinigung zweier selbstständiger, souveräner Esperanto-Verbände. Und da wurden auch Statutenänderungen und alles gleich mitgemacht. Das ging wunderbar, harmonisch, ohne Probleme. Darauf sind wir irgendwie heute noch stolz. Und zwar beide, auch die altbundesrepublikanischen Landesverbände vom Esperanto sind stolz darauf, dass wir die Ossis nicht platt gemacht haben, sondern sie aufgenommen haben. Es gab übrigens einen Vorstandsmitglied von diesen 6 Personen, war einer aus Mecklenburg-Vorpommern, nämlich Dr. Dahlenburg, der Pädagoge, Chef der Pädagogischen Kommission der DDR und Buchautor und so weiter. Der zweite war Professor Dr. Lötsch, das ist ein Kenner der slawischen Sprachen und der war oder ist Professor an der Uni Leipzig für Slawistik, für die sorbischen Sprachen. Und der war unser letzter DDR, übrigens in Neubrandenburg gewählter Vorsitzender des Esperanto-Verbandes. Und der ist dann auch in den Vorstand mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wer der dritte war. Das war also die Vereinigung 1991, die uns emotional sehr berührt hatte. Denn seit 1933 gab es ja bis 1991 keine gemeinschaftliche Esperanto-Vertretung mehr in Deutschland. Und das war so bewegend für beide Teile, dass es nun endlich wieder einen einheitlichen deutschen Esperanto-Bund gibt, der alle Teile Deutschlands umfasst hat. Das ist schon was. Und darauf sind wir heute noch stolz und auch dankbar, dass das so gelaufen ist. Denn zum Vergleich andere Länder, in Polen zum Beispiel, die haben sich verstritten, kriegten sich in eine Wolle und die Polen haben einige Esperanto-Verbände, die nebeneinander existieren. Das wird sich verlaufen, aber jetzt 15, 16 Jahre nach der Wende haben die immer noch diese Probleme, dass einer den anderen nicht akzeptiert. Das gab es in Deutschland nicht, denn theoretisch hätte ja die Möglichkeit bestanden, theoretisch einen Esperanto-Verband der Ostländer zu belassen und einen Westdeutschen. Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Zum Glück nicht. Ja, Werner, was war da noch so?
Ja, weißt du, das war ja nun auch schön ausführlich. Wir wissen, wie das abgelaufen ist. Wir wollten eigentlich jetzt die Gegenwart nehmen und da müssten wir eigentlich auch mal was dazu sagen, zu dem Thema, was wir hier nämlich gerade behandeln, nämlich, dass wir hier im Radiotreff sitzen und diese Sache sich auch ja in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat.
Ja, Radio Treff, Esperanto-Redaktion, Ondo Esperanto sind wir auch stolz. Ich habe nur gerade von Stolz gesprochen. Die machen wir seit 10 Jahren. Wir sind eine kleine, aber sehr aktive Redaktion, so 3 Personen. Die sind ja bekannt, die sagen wir einmal zu Beginn und zum Ende einer Sendung an. Das machen wir. Wir haben also inzwischen 2 profilierte Sendungen und eine kleine. Die eine kleine macht der Werner Lewin alleine, 7 Minuten über Esperanto.
Ja, so haben wir nämlich mal begonnen. Wir als das Radio in der Radiotreff schon ungefähr 1 Jahr alt war, sind wir dazu gestoßen, Ende 96 war das, und haben dann zunächst als 2-Mann-Gruppe in einer großen AOL-Sendung mitgemacht. Das ist, läuft ja immer noch, wie du gerade sagtest.
Die Rosi-Löschner haben gesammelt damals.
Und das hat sich inzwischen dann mit den Jahren so entwickelt, dass wir eigentlich eine regelmäßige und eigentlich, ja, kann man sagen, inhaltliche Sendung, gute Sendung, eine Stundensendung aufgenommen haben, die jetzt schon doppelt läuft. Also 2-mal im Monat senden wir schon.
Ja, also 2-mal hier eine andere Sendung, die wird dann hier wiederholt. So sind wir jede Woche eine Stunde auf dem Sender. Wir haben eine sehr umfangreiche Internetseite. Redakteur ist René Philipp aus Neustrelitz. Der macht das sehr ideenreich. Ein Geflecht von Verbindungen. Also wer unsere Seite anklickt, kann gleich in die ganze Welt dann übermarschieren. Aber er soll erstmal unsere Seiten alle lesen. Die sind mit Fotos versehen, mit Texten, mit Ton. Die Adresse ist www.esperanto-nb.de. Das ist also unser Landesverband sozusagen, unser Esperanto-Verein Brandenburg auf einer Seite. Aber das sind nicht nur eine Seite, sondern das sind viele Seiten mit Fotos, mit Ton, mit allen möglichen Informationen. Übrigens sind auch unsere Radiosendungen dort abgelegt.
Ja.
Dann haben wir noch ein Informationsblättchen. Das existiert virtuell und papiermäßig. Das nennt sich Verda Informilo oder der Grüne Bote. Das ist also ein Blättchen, ganz nüchtern und bescheiden, das für unseren Esperanto-Verein bei Brandenburg und für den Landesverband Informationen versendet. Wer also Interesse hat, das in deutscher Sprache zu empfangen, bitte melden Sie sich bei uns an. Sie kriegen das dann kostenlos zugeschickt. Das ist also die 2. Position.
Und jetzt machen wir wieder Pause mit Musik.
Ja, wenn du weißt, dann machen wir Musik. Und zwar Titel Nummer 4, Remy Walcher, weiß ich nicht, wer das ist, Terren Rigardo. Schau zur Erde.
So.
liebe Hörerinnen und Hörer, weiter im Text bei Esperantowelle nach der schönen Musik. Nun wieder einiges über unsere Biografie des Esperanto-Vereins. Werner, wie groß ist denn unser Verein so ungefähr? Oder ganz genau? Oder?
Wir haben folgende Regelung, dass wir so gut wie keine Mitgliedsbeiträge ermitteln, sondern einfach sagen, wir bitten um Spenden und sagen auch an, etwa 3 Euro pro Jahr, damit jeder, der sich zum Esperanto bekennt, ohne Probleme finanziell Mitglied des Deutschen Esperanto-Bundes werden kann. Das ist ein bisschen teurer. Also damit also nicht für den Club was zu geben ist und für den Landesverband und für den gesamtdeutschen Verband, sondern dass wir sagen, wir machen das nur symbolisch. Das bedeutet natürlich, dass wir keine Leistungen geben können. Aber wir zählen etwa 40 Mitglieder, etwas mehr, die sich zu uns gehörig fühlen. Da freuen wir uns sehr. Es ist aber leider eine abnehmende Tendenz durch Sterben. Das ist leider auch der Fall, dass uns immer wieder bekannt wird, dass dieser oder jener Esperanto-Freund gestorben ist. Es sind aber auch einige Aktive, die über viele Jahre sehr aktiv dabei waren, die fließend Esperanto sprechen, die auch noch Esperanto praktizieren zu Hause, durch Korrespondenz, durch Besuche empfangen, durch Besuche machen, die sich aber so recht zu unserem Verein oder sich kaum noch an unseren Aktivitäten beteiligen. Das ist sehr schade. Also wir rechnen etwa 15 Esperanto-Freunde, die sich relativ regelmäßig an unseren monatlichen Veranstaltungen beteiligen, also 15 verschiedene Personen, die immer wieder auftauchen. Und wir machen also einmal im Monat eine 2-stündige Esperanto-Veranstaltung. Die nächste ist übrigens am 19. Juli. Wann senden wir dann dieses hier? Heute, ja. Heute am 19. Juli treffen wir uns ab 16 Uhr, trafen wir uns, ab 16 Uhr im Wickhaus der Baubuchhandlung. Da kamen wir zusammen und haben also getagt. Danach machen wir ja erst diese Sendung. Also nur am Rande, wir treffen uns einmal im Monat. Dort werden Vorträge gehalten, dort wird gesprochen, dort wird Kursus gemacht. Also eine typische Vereinsarbeit, sehr anstrengend, aber auch schön. Und ja, das wäre also...
Ja, Werner, du hast zuerst gerade erwähnt, was von Besuchen und Kontakten und so weiter eigentlich die Hauptaufgabe des Esperanto ist, ja, der Kontakt zu ausländischen, Anderssprechenden, ebenfalls Esperanto-Freunden. Wie sieht es denn damit aus? Das ist eigentlich der Schwerpunkt unserer Arbeit.
Das ist der Schwerpunkt unserer Arbeit. Die geht natürlich nur in der Regel über die individuelle Beziehung, abgesehen jetzt von unseren partnerschaftlichen Verbindungen, die insbesondere nach Polen sehr intensiv sind, nach Koszalin. Aber das andere läuft natürlich so, dass wir uns gegenseitig informieren, wer fährt wohin. Wir fragen das ja auch mal ab, dass man also weiß, wer ist wo. Und unsere Esperanto-Freunde sind wirklich weltweit unterwegs. Es gibt einige, die mitunter monatelang verschwunden sind. Und dann hört man, ja, sie sind auf Tahiti oder sie sind in Frankreich oder sie sind in Südamerika oder in Australien. Aber im Herbst sammeln wir uns dann wieder zusammen, da sind wir wieder da. Das ist also auf sehr individueller Basis. Immer aus dem Gesichtsfeld des Vereins Neubrandenburg. Aber ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer aufrufen, ob sie individuell zuhören oder als Verein oder zu einem Verein Beziehungen haben oder zu einer Schule oder wie auch immer. Wir kommen gerne zu Ihnen und sprechen mit Ihnen über Esperanto, über das Phänomen einer Sprache, die weltweit existiert, die man erlernen kann, die sich nicht mit anderen Nationalsprachen zanken will, sondern wo nur als eine Alternative sich darstellt. Also wenn Sie mit uns Verbindung aufnehmen möchten, kommen wir gerne zu einem Gespräch in Ihren Verein, zu Ihnen nach Hause oder an die Schulen oder wie auch immer, um mit Ihnen dann dieses Thema zu beraten. Sie gehen da keine Verpflichtungen ein, wir sind eine ganz ehrliche Haut und das machen wir nicht nur seit 30 und 35 Jahren, sondern Esperanto ist bekannt für seine Aufrichtigkeit. Und dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. Im Telefonbuch finden Sie die Verbindung zu uns unter Werner Levin. in der Brandenburg oder Werner Pfennig oder über das Suchprogramm im Telefonbuch Esperanto in der Brandenburg finden Sie unsere Telefonnummern oder im Internet unter der Nummer www.esperanto-nb.de. Da sind alle möglichen Anschriften enthalten. Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein, sich diesem Thema zu widmen. Und Sie werden für Ihren Verein oder in Ihrer Schulklasse ein hochinteressantes Kapitel haben. Einmal ein Gespräch über eine Sprache, die es eigentlich gar nicht geben dürfte.
Ja, Gott sei Dank gibt es sie. Und Herr Blanke war ja zu unserem Landestreffen hier Ende Juni in Brandenburg. Der hat ja auch was dazu gesagt, das Phänomen, dass sich um eine kreierte Sprache eine Sprechergruppe gebildet hat, mit einer eigenen Kultur. Ne?
Ja. Ja, das ist doch ganz selten. Das hat es also weltweit noch nie gegeben, dass es eine Sprache gibt, die man nur als Skelett vorgeschlagen hat, als eine Art Projekt. Und dieser war eben der Dr. Samenhof aus Bialystok, aus damalig Russland, heute Polen. Und er hat eigentlich nur gesagt, so möge die Sprache sein, hat ein Fundamento, das ist also die Grundlage, geschrieben und hat gesagt, jetzt macht was daraus.
Ja, sie soll allen gehören.
Sie gehört allen und gehört niemandem. Niemand hat das Recht, sich diese Sprache anzueignen.
Und, aber alle sollen sie nutzen.
Aber alle sollen sie nutzen und weiterentwickeln und stetig weiterentwickeln. Eine Sprache, auch die deutsche Sprache oder das Hebräisch, steht niemals still, sondern ist eine ständige Weiterentwicklung, Anpassung an die aktuellen Termini, also Fachbegriffe, neuen Begriffe, die es so gibt. Das wird dem Esperanto auch nicht erspart, oder ist dem Esperanto nicht erspart geblieben. Und es hat sich in diesen 120 Jahren eine aktive Sprechergemeinschaft gegründet von Menschen, die das ganz ernsthaft betreiben, die täglich Esperanto sprechen, praktizieren. Es gibt jede Menge Esperanto-Familien, also eine Sprachträgerschaft von einigen Millionen Menschen in der weiten Welt. Und ja, dazu laden wir Sie ein. Hören Sie sich das mal an von uns.
Ja, bevor die nächste Musik kommt, muss ich noch sagen, ich habe sogar schon mal von Leuten gehört, die sogar in Esperanto träumen sollen. Und jetzt machen wir erstmal Musik, ja? Und zwar von der Gruppe Free Magnus Shu, das klingt irgendwie halb chinesisch, Pro Viai Paroi, wegen deines Tuns.
Thank you.
Ja, wir kommen mal zum letzten Abschnitt unserer Sendung. Esperanto-Welle heute im Juli. Was war das? Der 19.
Der 19. Juli ist heute, ja.
Und da mal was ganz Außergewöhnliches. Ich kann mich erinnern, zu Zeiten, als wir noch im Kulturrundhaus an der Linde saßen hier, hat mal eine ältere Esperantistin gesagt, sie hätte schon zweimal in Esperanto geträumt. Ist euch auch schon sowas passiert?
Ja, diese Frage wird eigentümlicherweise öfter gestellt, wenn ich so Vorträge halte oder Gespräche mache. Es stimmt, das geht natürlich in allen Sprachen so. Also ich persönlich kann nur für mich das sagen. Also ich weiß, dass ich im Traum mal Esperanto spreche und mal in Deutsch spreche oder mal in Plattdeutsch. Also das sind die drei Sprachen, die ich beherrsche. Und da kann ich das also differenzieren. Und ich weiß, dass ich recht derbe Schimpfkanonaden schon losgelassen habe auf Esperanto, wenn man im Traum irgendwelche Erlebnisse hat, die einem nicht passen. Also ich will ganz offen sagen, ich träume mal in der oder mal in der Sprache, wobei man auch die Frage stellt, wie ist denn das eigentlich, denkt man sich die Buchstaben oder so? Also ich kann nur antworten, wenn ich Esperanto spreche oder auch Deutsch, schweben mir nicht irgendwelche Buchstabenkombinationen vor, sondern es kommt einfach so, als ob man das in Bildern sieht oder ich weiß nicht wie. Das sollen die Wissenschaftler finden und herausfinden, kann ich nicht sagen. Fakt ist jedenfalls, dass ich weder im Deutschen noch im Esperanto noch im Plattdeutschen irgendwelche Wortkombinationen als Buchstabenverbindungen
vor mir habe. Hast du auch schon mal irgendwelche ungewöhnlichen oder außergewöhnlichen Erlebnisse in der Weise gehabt, oder? Mit Träumen?
Ja,
oder?
Ich habe auch schon in Esperanto geträumt.
Aha.
Das passiert immer unregelmäßig.
Ja,
naja,
sicher alle, die sich intensiv und regelmäßig mit der Sprache befassen, denen wird wohl auch mal sowas passieren.
Also im Traum geht mir das genau wie im richtigen Leben. Ich spreche im Ausland in der Regel erst einmal Deutsch, probiere ich, kann er das. Und automatisch gehe ich dann in das Esperanto über. Das ist mir auch in England so passiert. Die Augen meiner Partner in England wurden immer größer, weil selbstverständlich für sie es ist, dass jeder Ausländer gefälligst Englisch versucht zu reden. Und da kommt so einer aus Mecklenburg-Vorpommern, die wussten natürlich nicht, woher ich komme, und der spricht einfach und ungezwungen, entweder in Deutsch oder in einer ihnen noch unbekannteren Sprache, und da staunen sie schon. Aber ich finde, das ist für auch die Engländer recht interessant, dass sie mal erfahren, es gibt neben dem Englisch auch noch eine andere Sprache. Die Engländer denken nämlich auch die USA, es gibt nur Englisch und nur Ausländisch, zwei Sprachen in der Welt.
Ja. Und jetzt gibt es zum Schluss nicht Esperanto, sondern wieder mal Deutsch. Wir sind wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Man findet uns im Weltnetz unter www.esperanto-nb. Ich verwechsel es immer. www.esperanto-nb.de. Und wir verabschieden uns für heute von unseren Hörern. Wir hoffen, unsere lange biografische Reise durch den Esperanto-Verein war einigermaßen interessant.
Ja, Sie hörten heute unseren Sendeteil Esperanto-Welle, Wiederholung dieser Sendung am 23.07. um 14 Uhr. Und unsere nächste Esperanto-Welle ist dann am 3. August um 18 Uhr.
Ja, und verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.